herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Digital Crossroad. In der heutigen Folge wollen wir uns mit Change-Prozessen vor dem Hintergrund digitaler Transformationen in Unternehmen beschäftigen. Dazu werden wir uns vor allen Dingen mit der Frage beschäftigen, was Digitalisierung mit Unternehmen und vielleicht auch mit Menschen macht und wo wir in Deutschland eigentlich bei diesem Thema stehen. Wie immer habe ich mir eine ausgesprochene Expertin zu diesem Thema in mein virtuelles Studio eingeladen, um über dieses Thema ausführlich zu diskutieren. Ich freue mich daher ganz besonders, dass Aida Shushan heute in mein virtuelles Studio gekommen ist. Aida ist Principal bei Ernie Deutschland, für die, die Ernie vielleicht nicht kennen. Das ist eine Schweizer Unternehmensberatung mit unter anderem eben auch Standbein in Deutschland. Aida selber war davor viele Jahre in der Beratung unterwegs, unter anderem bei IBM und PwC, immer mit dem Schwerpunkt Digitalisierung, Change-Prozesse und ähnliche Themen. Und daher freue ich mich ganz besonders, dass Aida heute hier ist. Aida, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier bei Digital Crossroad.
Danke, André, und danke für deine Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich auch sehr, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes und interessantes und auch wichtiges Thema, zu dem man auch, glaube ich, sehr viel erzählen kann. Bevor wir jetzt anfangen, vielleicht vorab nochmal so ein bisschen Richtung Stand Digitalisierung in Deutschland gehend. Anfang des Jahres titelte das Institut der Deutschen Wirtschaft, dass die Digitalisierung eher einen Stillstand erlebt als einen Fortschritt. Also das Institut der Deutschen Wirtschaft erhebt immer einen Digitalisierungsindex, der im Vergleich zum Vorjahr sich um gerade mal einen einzigen Punkt verändert hat, also ins Positive, was im Grunde genommen wie eine Art Stillstand zu interpretieren ist. Für mich aus meiner Sicht gab es zwei sehr interessante Aspekte allerdings bei diesem Index. Zum einen ist es so, dass wir, und das haben wir auch an anderen Stellen ja, ein Nord-Süd-Gefälle in Deutschland haben. Das heißt also, im Norden ist offensichtlich der Digitalisierungsgrad in der Wirtschaft nicht so hoch wie im Süden. Aber mittlerweile hat sich offensichtlich der Osten und der Westen sehr stark angenähert. Da gibt es quasi keine großen Unterschiede mehr. Was ich aber besonders bemerkenswert fand, ist, dass es wohl so ist, dass Unternehmen mit Beschäftigten über 250 einen doppelt so hohen Digitalisierungsindex haben wie Unternehmen, die mit 50 und weniger Mitarbeitern unterwegs sind. Das scheint also so zu sein, als würde die Digitalisierung insbesondere bei größeren Unternehmen als bei kleineren Unternehmen angekommen sein. Ich meine, du selber bist ja jetzt auch in vielen Unternehmen unterwegs gewesen und bist es auch als Beraterin. Wie siehst du denn aus deiner Perspektive den Stand der Digitalisierung derzeit in Deutschland? Ist es gefühlt eher ein Stillstand oder merkt man doch eine Entwicklung nach vorne?
Das ist, also Stillstand würde ich nicht unbedingt sagen. Beziehungsweise, ich weiß, dass es ja sehr, sehr viele Diskussionen gibt zum Thema Digitalisierung. Man sieht es vielleicht nicht nach außen. Aber stimmt das, also als Mensch, als Person, denkt man schon, man könnte ja schon sehr viel tun. Also Deutschland hat meines Erachtens einen moderaten Digitalisierungsstatus, ja, im Vergleich zu anderen EU-Ländern. Wenn man zum Beispiel sieht, was passiert in Schweden, ja, also wo beispielsweise die öffentlichen Dienste da digitalisiert sind, natürlich in Deutschland haben wir sowas nicht und da entsteht ja eben den Eindruck, dass wir in einem Stillstand sind, ja. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Diskussionen und deswegen würde ich sagen, okay, es ist kein Stillstand per se. Es tut sich was. Mhm.
Würdest du denn sagen, es gibt Dinge, die wir besser machen können und wo liegen die größten Defizite? Ist jetzt vielleicht eine politische Frage, da bin ich jetzt bei dir und es ist auch immer schwierig, sowas zu diskutieren, aber wie siehst du das? Also was können wir vielleicht besser machen?
Ja, also im globalen Vergleich, ja, muss Deutschland natürlich was machen, um die digitale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, ja. Und wir können definitiv mehr tun in der Hinsicht. Ich habe vor kurzem eine Umfrage der Bitkom gelesen und diese Umfrage, ist es ersichtlich, wo die Hürden für die Unternehmen ja auch sind. Ja? Also laut dieser Umfrage, die Hürden sind eben Fachkräftemängel, das, da beschwert sich ja fast jeder. Ja.
Kann Sicherheitsbedenken, ich aus eigener Erfahrung sagen.
genau. Ja. Dann Sicherheitsbedenken und Skepsis hinsichtlich Datensicherheit, ein ganz, ganz großes Thema. Und dann die Angst vor Kontrollverlust über die eigenen Daten. Ja. Also Angst vor Verlust auch der digitalen Souveränität. Das sind so drei Themen, die ganz, ganz oben auftauchen, ganz wichtig sind für die deutschen Unternehmen. Und ich denke, da kann die Politik ja was machen. Ja? Mhm. Also ich kann ja an manche Ideen oder Vorschläge denken. Ja? Also beispielsweise Infrastrukturen. Ja? Also heutzutage in Deutschland, wir haben immer noch Schulen. Es gibt immer noch Schulen, die kein WLAN haben. Ja, und das ist, glaube ich, ja inakzeptabel. Das soll ja, da kann Deutschland ja sehr viel machen. Mhm. Ja. Beispiel des öffentlichen Dienstes habe ich ja erwähnt. Ja, also ein Riesengefälle zwischen den Nordics und Deutschland. Da könnte man ja auch was machen. Mhm. Zeitgemäße Bildung. Das habe ich ja übrigens ja auch in deine vorigen Podcast gehört, das ist ja auch ein Thema und ein wichtiger Punkt, auch im Hinblick auf der Thematik Fachkräftemängel. Ne? Also wir brauchen junge Menschen, die bestmöglich für den Einstieg in den Arbeitsmarkt qualifiziert sein müssen. Und Thema Regulatorien, ja, diese Ängste, die herrschen und diese Skepsis, die herrschen. Ein EU-Data Act zum Beispiel sehe ich als sehr positiv und ich denke, man sollte ja auch weiter in diese Richtung gehen, damit eben, damit wir diese Ängste und Skepsis entgegen sozusagen kommen können oder wirken können. Ja?
Wenn ich jetzt als Unternehmen, sagen wir mal, ich habe jetzt eine, gehen wir mal davon aus, ich habe das Thema für mich als ein wichtiges Thema identifiziert. Also ich möchte einfach mein Unternehmen stärker digitalisieren. Und vielleicht habe ich auch so etwas wie eine digitale Strategie entwickelt, abgeleitet aus der Unternehmensstrategie. Was ist aus deiner Sicht dann der nächste wichtige Schritt oder die größte Hürde, die größte Herausforderung, die dann Unternehmen haben, so etwas in die Praxis zu bringen?
Also ich finde es gut, dass du sagst, ja, so wenn man eine Strategie hat und so, dass das ja auch nicht.
Du meinst, die meisten haben gar keine Strategie?
Naja, ich werde jetzt nicht die meisten, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ja, aber ich glaube, es ist ja nicht selbstverständlich. Ja, und ich denke, das ist ja eine der Probleme, die man ja auch adressieren muss. Ja, weil ich kann es mir nicht vorstellen, überhaupt eine Digitalisierung oder Digitalisierungstransformation in ein Unternehmen zu starten, wenn man eine klare Strategie nicht hat. Aber ich würde gerne eine Anekdote ein bisschen hier bringen.
Gerne.
Ja. Es geht um die Einführung von Microsoft 365. Also Microsoft 365, das ist ja Cloud, ne? Das ist ein typisches Software as a Service Offering. Ich war vor einigen Jahren, also das habe ich diese Anekdoten ist mir ja vor einigen Jahren passiert. Ja, also wir haben Microsoft 365 ausgerollt und jeder hatte Teams auf seinem Rechner installiert. Ich habe ein Meeting einberufen, das war übrigens vor Corona-Zeiten, ja. Ich habe ein Meeting einberufen, ich weiß jetzt nicht mehr, worum es ging, aber die Teilnehmer waren in unterschiedlichen Standorten. So, und ein Kollege hat mir sozusagen angerufen und gesagt, hey, ich werde mich nicht einwählen in Teams, weil ich noch nicht auf diese Teams angewiesen wurde. Das mache ich nicht. So. Und meine erste Reaktion war, hups, Schock. Ja. Mhm. Aber das hat mich sozusagen, diese Erfahrung hat mich mit der Realität der Dinge konfrontiert. Ja. Also jetzt zurück zu deiner Frage. zum Thema eben Digitalisierungsstrategie. Also es ist, je nachdem, wo ein Unternehmen sich befindet, wie reif ein Unternehmen ist, wie viel IT-Kompetenz existieren in einem Unternehmen, beziehungsweise auch wie hierarchisch ein Unternehmen ist, das ist total unterschiedlich. Ja? Also das auf jeden Fall ist sehr wichtig im Hintergrund zu behalten. So. Für die Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie, für mich, das bedeutet eine Transformation. Ja? Und das natürlich kann ja sehr unterschiedlich interpretiert werden. Ja? Wenn wir man könnte eine Digitalisierung, Transformation, könnte sein ein IT-Uplifting. Okay, das könnte aber auch sein, dass wir von Änderung, Transformation von operativen Prozessen sein oder Digital Marketing oder you name it. Ja, aber für alle, das bedeutet Change Management. Transformation heißt Change Management. Ja, das zum einen. Zum zweiten, weil es sich um Digitalisierung handelt, das heißt, Daten haben eine sehr, sehr wichtige Rolle, ja sogar eine strategische Rolle. So, also in meiner Sicht, die großen Herausforderungen drehen sich um diese Themen Change Management und Daten.
Und wenn ich das mal aufnehmen darf, wenn ich vorher merke, dass das tatsächlich ein Defizit ist und das, was du gerade vorhin gesagt hast, ich habe das gerade nochmal versucht im Kopf zu verknüpfen mit dem, was ich vorhin gesagt habe bezüglich der Statistik über den Digitalisierungsindex, das Institut der deutschen Wirtschaft erhoben hat. Wahrscheinlich ist das tatsächlich auch der Unterschied, warum wir so ein großes Gefälle zwischen, ich sage jetzt mal, größeren Unternehmen und kleinen Unternehmen haben, weil gerade die kleinen Unternehmen wahrscheinlich sich weniger auch mit Digitalisierungsstrategien beschäftigen oder technische Lösungen einfach irgendwie einführen, ohne tatsächlich, wenn ich mal an deine Anekdote jetzt denke, darauf zurückzugehen, zu sagen, okay, ich führe hier etwas ein, was vielleicht für die Mitarbeiter was ganz, ganz Neues ist, mit dem haben sie sich vorher noch nie beschäftigt und sie haben auch eine gewisse gewisse Ressentiments gegen eine neue Technik und deswegen benutzen sie sie einfach auch nicht, weil sie nicht geschult worden sind oder weil sie vorher nicht genügend darüber aufgeklärt worden sind, was mit dieser Technik eigentlich passieren soll und warum wir das eigentlich überhaupt machen. Ist das so ein bisschen auch das, was quasi hinter dem Change-Prozess dann steckt in einer solchen Transformation? Also ist es halt eigentlich vor allen Dingen dann Kommunikation oder sozusagen Bedeutung schaffen im Unternehmen für solche Themen, damit die Mitarbeiter das annehmen? Oder wie würdest du das sehen? Also was ist dann die Bedeutung dieses Change-Prozesses als solches?
Ja, also das hast du sehr gut gesagt. Ja, also die Bedeutung, es ist die Mitarbeiter sind letzten Endes Menschen. Ja, und eine digitale Transformation, wie gesagt, das ist ein Change. Also die Menschen müssen sich ja auch entsprechend anpassen. Die müssen eben neue Technologien, neue Prozesse, neue Strukturen auch lernen, ja, beziehungsweise, weil es geht nicht nur um Technologie. Das ist also, es ist ein Missverständnis, ja, sehr großes absolut, Missverständnis. Absolut, ja. Es geht nicht nur um Technologie. Natürlich haben die Leute Angst ja vor einer neuen Technologie, aber nicht nur. Die Arbeitsweise ändert sich. Ja? Mhm. Also die Kommunikation mit den Kollegen auch eventuell muss sich ändern, weil für die Digitalisierung es ist wichtig, dass man ja auch flache Hierarchien hat. Ja? Also es ist... Das sind Netzwerke, die miteinander arbeiten. Ja? Die Strukturen auch, die müssen angepasst werden. Das heißt, plötzlich eventuell vielleicht, mein Job ändert sich oder mein Job ist ja nicht mehr wichtig. Also das sind so diese Themen, die adressiert werden von einem Change-Prozess. Ja? Die Bedürfnisse, die Erwartungen, die Ängste von den Mitarbeitern müssen berücksichtigt werden. Es muss klar sein, was das Unternehmen mit der digitalen Transformation erreichen will. Also Kommunikation, Vision und Transparenz sind sehr, sehr wichtig in der Hinsicht. Ja? Und wie kann man das machen? Wie kann man das erreichen? also Kommunikation natürlich, wie wir gesagt haben, aber auch die Beteiligung von den Mitarbeitern in den Change-Prozess. Das heißt also, man gibt den Mitarbeitern auch die Chance, mitzugestalten, und die Qualifizierung der Mitarbeiter, also deren Weiterbildung, ja, sie zu wappnen mit der IT-Kompetenzen ist ja auch sehr wichtig. Ja. Ja, alles spielt eine Rolle, um eben diese Ängste abzubauen. Ja. Aber auch Nummer 3, was ich ja auch sagen will, ist Feedback und Anerkennung der Mitarbeiter. Das ist auch wichtig. Ja. Mhm. Weil Feedback geben, wenn man in eine Transformation ist, das heißt also mit involvieren von den Mitarbeitern, aber auch das motiviert sie, wenn sie wissen, okay, sie tragen bei, sie werden nicht sozusagen, sie wissen, wo die Reise hingeht, und sie wissen, dass ihre Mitarbeit oder Mitwirkung oder Mitgestaltung wichtig ist. Das motiviert.
Wenn ich als Unternehmen anfange, solche Veränderungen vorzunehmen, dann, du hast es jetzt gerade ja schon so ein bisschen beschrieben, ist das dann eigentlich auch so mit das Erste, was man eigentlich tut? Also wenn ich jetzt versuche zu priorisieren als Unternehmen, okay, ich habe jetzt gewisse Transformationsprozesse vor, das führt zu Veränderungen in den Arbeitsprozessen der einzelnen Mitarbeitenden. Ist dann das, was ich als Erstes tue, eigentlich vor allen Dingen erstmal eine Vision kommunizieren? Wo wollen wir eigentlich hin? Den Mitarbeitern ein bisschen ein Stück weit die Angst zu nehmen vor dem, was da kommt, weil oft wird ja Digitalisierung auch gleichgesetzt mit vielleicht Arbeitsplatzverlust oder die eigentliche Tätigkeit wird abgewertet, wie auch immer. Aber sind das so die ersten Schritte, die ich dann mache? Oder wie würde ich als Unternehmen sinnvoll meine Aktivitäten priorisieren am besten?
Ja, also die Vision ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, um die zu kommunizieren, weil das legt den Weg fest. Ja, und das ist ja sehr transparent dann für die Leute, und entsprechend ist es wichtig. Also wichtig ist, dass man die Menschen im Mittelpunkt der Digitalisierungsstrategie berücksichtigt. Und das gilt übrigens nicht nur für die Mitarbeiter. Ja? Also ich kann ja auch einen operativen Prozess ändern, der mein Kunde oder halt meinen Lieferanten ja auch beeinflusst.
Betrifft.
Ja. Genau. Das heißt also, es ist wichtig, dass ich den Mensch, ob jetzt Lieferant, Kunde, Mitarbeiter, in den Mittelpunkt diese Digitalisierungsstrategie setze. Ja? Das heißt, es ist wichtig, wenn ich meine Arbeit oder meine Digitalisierungsinitiative priorisiere, dass ich nach den bedeutenden Wins suche. Und nicht also diese klassische Quick Wins, ja, weil das kann die Leute verunsichern, diese Quick Wins, weil öfters sind sie ja, die machen ja keinen Sinn für den Mitarbeiter bzw. Lieferant etc., weil eben, ja, dieser Mensch ist ja nicht unbedingt im Mittelpunkt. Also Suche nach den richtigen Initiativen ist wichtig. Sehr wichtig auch ist, diese Initiativen auch transparent zu halten für alle. Ja, also dass man versteht ja auch, wie diese Initiativen priorisiert wurden. Warum haben wir diese Reihenfolge, warum haben wir diese Initiativen gewählt und warum diese Reihenfolge? Und das ist sehr, sehr wichtig. Grundsätzlich, ich würde sagen, der typische Weg, wenn man Initiativen priorisiert, ich würde sagen, man sollte anfangen mit den sogenannten Uplifting, ja, da ist nicht sehr viel erstmal von einer, ich würde sagen, Business-Perspektive her. Also man nimmt die IT-Landschaft erstmal und modernisiert sie. Ja? Das ist sehr wichtig für die Digitalisierung von operativen Prozessen grundsätzlich. Ja, das liegt
also, mit Uplifting meinst du den technischen Aspekt? Also
den technischen Aspekt.
Okay. Mhm.
Genau, weil eine gute IT-Infrastruktur eben, wie gesagt, die Basis für jede andere digitale Transformation. Ja, also ich spare mir einiges an Kopfweh, wenn ich damit anfange. Ja, weil wenn die IT-Infrastruktur eben nicht angemessen ist, ja, dann kann der Weg wirklich sehr, sehr steinig und mühsam für alle Beteiligten sein. Ja, so, wenn das vorhanden ist, würde ich dann mit dem Thema Datenqualität starten. Datenqualität ist ja auch die Basis für den Erfolg für jegliche Digitalisierungsinitiative. Mhm. So. Und man leitet den Wandel hin zu einer datengesteuerten Kultur langsam ein. Und langsam ist ja wichtig, die Leute fühlen sich dann nicht überrumpelt. Ja? So. Die Mitarbeiter werden dann schrittweise an potenziellen zukünftigen Rollen herangeführt. Das sind ja Rollen, die, ja, also die Buzzwords, die wir heute hören, Data Analyst, Data Stewards. Ja? Das sind alle wichtige Rollen in die digitalisierte oder in einem digitalisierten Unternehmen. So. Also in meiner Sicht würde ich mit dem Thema Daten anfangen. Und es ist eigentlich nicht kompliziert. Ja, man könnte in einem Unternehmen so ein Data-Team bilden. Ja, also Data Stewards aus allen Fachabteilungen. Und somit hast du auf jeden Fall ein Engagement von den Fachabteilungen. Ja? Und diese Data Stewards könnten sich um die Datenqualität in ihren Abteilungen kümmern. Ownership, also Verantwortung übernehmen, um eben diese Thematik zu verankern in den Fachbereichen. Ja? So. Und dann kann man sich ja fokussieren erstmal auf diese Data Stewards. Man trainiert sie, man motiviert sie etc. Ja? Und man kann sie ja auch als Ambassador einsetzen. Das ist ein Beispiel, das wir auch angewendet haben. Es ist sehr, sehr gut gelaufen. Also ich habe eine positive Erfahrung damit. Ja? Mhm. Nicht einfach, aber machbar. Und für einen Anfang eigentlich dadurch, dass man ja eben ein kleines Team ins Leben ruft und so, ist es ja anschaulich, ja, als eine Initiative, als ein Staat.
Mhm. Aber vielleicht da nochmal nachgefragt, also Datenqualität, okay, verstehe ich, macht auch total viel Sinn, das, weil in der Regel ja die meisten Prozesse im Unternehmen ja auch datengesteuert sind oder sein sollten. Wenn ich aber jetzt als kleines Unternehmen habe ich ja manchmal auch gar nicht so viele, Personen, die zum einen vielleicht die Kompetenz haben, aber zum anderen auch sich mit solchen Themen beschäftigen können, weil man sowieso in kleineren Organisationen sehr häufig eine Person hat, die verschiedenste Rollen einnimmt, weil man eben ja nicht so, so durchschlagsstark ist, weil man nicht so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat an der Stelle. Dann wird es aber, sagst du, eine Person dann vielleicht auch reichen, die sich quasi über alle Abteilungen hinweg, also eher so cross der einzelnen Abteilungen hinweg mit diesem Thema beschäftigt? Oder wie würdest du es dann machen? Weil in großen Unternehmen kann ich das nachvollziehen, was du sagst. In kleinen Unternehmen sehe ich eher das Problem, wo kommen diese Personen her? Wo kommt das Know-how auch her? Ne? Mhm.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, also da, wenn man ja vom Scratch anfängt, also wenn man ja keine hat, dann ist es ja natürlich ja nicht machbar. Da muss man ja den Markt sozusagen schauen, welche Kompetenzen brauche ich, sich netzwerken mit anderen Firmen, mit Verbänden, um zu sehen, wie kann ich ja überhaupt an dieses Know-how kommen. Ja, weil das, wie du sagst, also so etwas ist ja sehr schwer, wenn man ja die Ressourcen nicht hat. Ja.
Wenn ich möchte, und das ist ja kein Prozess, der passiert jetzt irgendwie von heute auf morgen, sondern das sind ja dann auch langfristigere Aktivitäten. Was kann ich denn als Unternehmen tun, damit sich sowas verstetigt? Also, dass sowas, so ein Wandel dann auch nachhaltig wird und dass die Unternehmen, also dass die Mitarbeiter in den Unternehmen auch, sagen wir mal, eigeninitiativ solche Themen auch vorantreiben und auch weiterführen. Hast du da schon mal in Unternehmen die Erfahrung gemacht, wie das da vielleicht gemacht wird, damit man dann auch so einen nachhaltigen Wandel auch hinbekommt, ohne dass man permanent vielleicht aus der Geschäftsführung heraus oder aus bestimmten Bereichen heraus solche Themen treibt?
Ja, wobei, ich meine, ohne das Involvement von Management, denke ich, ist ja nicht realistisch, ja, weil Digitalisierungsinitiativen sind sowohl top-down als bottom-up. Also man kann ja das top-down irgendwie nicht einfach so abschalten. Man braucht weiterhin eben das Involvement von Senior Management, das auf jeden Fall. Und das ist ja sogar sehr, sehr wichtig. Ja,
also ich will damit jetzt nicht sagen, dass man das nicht braucht. Ich wollte nur sagen, okay, also das Senior Management hat sich dazu entschlossen, dass man einen Transformationsprozess anstößt. Man hat im Grunde genommen, man ist auch schon einen ganzen Weg gegangen. Aber irgendwann kommt man vielleicht an den Punkt, dass man sagt, okay, jetzt muss es sozusagen von alleine laufen und man muss irgendwie die Abteilungen, die einzelnen Bereiche so befähigt haben auf der einen Seite, dass sie das auch von sich aus vorantreiben können, auf der anderen Seite, dass vielleicht auch innovative Ideen aus den Bereichen selber herauskommen, um die Digitalisierung und den Transformationsprozess weiter voranzutreiben.
Ja, also wenn man einen gewissen Mindestlevel an IT-Kompetenzen hat, kann man natürlich so etwas anstoßen und auch also weiter sustainen sozusagen. Ja, ich kann an einem Beispiel denken und das haben wir ja auch tatsächlich ja gemacht. Low-Code-No-Code-Plattformen, ja, das sind so Low-Code-No-Code sind Plattformen, die für, ich sage mal, Programmierlein erlauben, mit Visual Programming einfache Applikationen, Workflow-Applikationen oder so Dashboard generieren kann, ja. Und wir hatten ja tatsächlich sehr motivierte Mitarbeiter in der Firma, also eher diejenigen, die halt so pushen wollten und sich einbringen wollten. Und für die haben wir eben so eine Plattform zur Verfügung gestellt. Natürlich gab es ja im Voraus Vorarbeiten, ja, also die Datenbasis muss ja auch stimmen. Ja, also die Infrastruktur im Hintergrund, die halt nicht sichtbar ist für diese, diese, ich sag mal, so Business Digital Savvy, ja. Und wir haben eben diese Plattform, diese Low-Code, No-Code-Plattform geöffnet für sie, damit sie selber autark, unabhängig, in deren Rhythmen Apps entwickeln. Also das sind so, das kostet ja nichts rein theoretisch, ja, also außer die Infrastruktur natürlich, die hat ja Kosten im Hintergrund, aber das sind jetzt keine Projekte, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt ein Investment dafür, ja, also sie können damit, das ist wie eine Spielwiese und wir haben tatsächlich gesehen, dass Ideen daraus entstanden sind, einfache Dinge, einfache Apps, die extrem viel Mehrwert gebracht haben für eine gewisse Abteilung. Na, das haben wir wirklich beobachtet. Und ich denke, es ist so eine Initiative, kann viel motivieren, kann viel bewirken.
Das ist dann eine etwas andere Art von Innovationsmanagement wahrscheinlich. Ne? Also üblicherweise gibt es ja auch in vielen Unternehmen Bereiche, die sich mit Innovationsmanagement beschäftigen und die versuchen dann, gute Ideen aus den einzelnen Bereichen heraus zu sammeln und daraus dann angefangen von neuen Geschäftsmodellen bis hin zur Digitalisierung von vielleicht bestehenden Geschäftsmodellen oder der Umsetzung neuer technischer Lösungen solche Sachen voranzutreiben. Und der andere Weg ist, den du jetzt gerade beschrieben hast, zu sagen, okay, gib denen ein geeignetes Werkzeug an die Hand und vielleicht schaffen sie es dann, also ich meine, du hast ja gerade vorhin von Microsoft 365 gesprochen, da ist es ja auch so, Power BI bietet im Grunde genommen ja auch etwas Ähnliches, um zum Beispiel eigenständige Auswertungen durchzuführen, wenn die Daten stimmen, ne, und wenn die Schnittstellen vorhanden sind, über die die Daten dann auch zur Verfügung gestellt werden können. Und ich weiß zum Beispiel, ich war im Frühjahr hier in Frankfurt auf einer Veranstaltung, wo viele Unternehmen, tatsächlich auch große Unternehmen, auch vorgestellt haben, dass sie mittlerweile eine dahingehende Data-Strategie haben für ihr Unternehmen, dass sie eben auch die Datentöpfe öffnen, damit die einzelnen Bereiche für sich die notwendigen Reports generieren können, die sie brauchen für die Steuerung ihrer Arbeit oder die Auswertungen, die sie benötigen. Und da qualifizieren diese Unternehmen dann die Mitarbeiter auch für, damit die in der Lage sind, das zu tun. Und dann entstehen offensichtlich auch ganz tolle Initiativen daraus. Und etwas Ähnliches ist ja das, was du jetzt gerade auch beschrieben hast. Also quasi, ich gebe denen dann eine Plattform, über die sie eigenständig Apps entwickeln können. Und die helfen denen dann, ihre Workflows oder ihre täglichen Arbeitsprozesse dahingehend zu optimieren, dass sie eben nicht mehr, keine Ahnung was, Papier von A nach B tragen, sondern dass das zum Beispiel über einen digitalen Workflow dann erfolgt. Ja, so in dieser Richtung, ja? Oder wie habe ich das verstanden?
Ja. Ja, genau, absolut, absolut. Und das hat sogar, ich meine, das hat sozusagen diese Digitalisierung anfassbar gemacht für diejenigen, die nicht unbedingt, also diejenigen mit der großen Skepsis, die waren positiv überrascht und gesagt, oh, okay, ja, das ist super, jetzt mache ich doch mit. Also ich kann, wenn der das machen kann, dann kann ich ja auch was machen. Kann ich ja auch bitte bei euch, also kann ich Zugang haben? Und zu welchem Training muss er? Oh, das habe ich verpasst. Kriege ich noch eine Chance, dahin zu gehen, zu dem Training, nächsten Treffer? Wann sind die Termine? Also wir haben gesehen, dass also man muss nicht warten, bis alle an Bord sind. Langsam, Schritt für Schritt anfangen. Und diejenigen, die motiviert sind, Werkzeug geben und dann darauf bauen und dann ein Netzwerk bauen. Und das zusätzlich zu dem, was du gemeint hast vorhin, ja, also dass man jetzt mit Workshops, Innovationsworkshops oder Design Thinking Workshops, das haben wir ja alle gehabt, aber wenn man ja wirklich mit konkreten, ich sag mal, das ist in dem Fall ist ja nicht Use Case, es ist so ein konkreten Prozess, okay, wie kann ich und was kann ich machen? Und die Leute sehen das und verstehen das, das ist wirklich sehr, sehr mächtig.
Ja, ja, ja? Absolut, absolut. Ja, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Also die Diskussionen, die dann manchmal entstehen in dem Kontext, sind natürlich die Frage nach den Standards und dem Wildwuchs. Ja, also das ist ja so das andere Thema, was dann manchmal so ein bisschen aufkommt. Kann man das machen? Kann man jedem sozusagen die Freiheit geben, hier auch kreativ und aktiv zu werden? Mein Credo dabei ist immer, ja, das kann man, weil die Leute sich ansonsten andere Lösungen auch suchen. Also früher, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Excel-Tabellen ich in meinem Leben schon gesehen habe, die in irgendwelchen Unternehmen kreiert worden sind, wo sich irgendjemand irgendwas zusammengebastelt hat. Und ich glaube, über solche Lösungen kann man ja noch viel besser, ja, bestimmte Dinge steuern, als das dann vielleicht mit Excel der Fall ist. Ne? Alter, vielleicht zum Schluss noch eine letzte Frage, so die berühmte Glaskugelfrage. Was denkst du, wie wird die Digitalisierung die Arbeitswelt in Zukunft verändern? Und was denkst du, welche Digitalisierungsthemen werden so in den nächsten Jahren, sagen wir jetzt mal so in den nächsten 5 bis 10 Jahren, die Arbeitswelt verändern?
Also ich bin ein positiver Mensch, ja. Also ich denke, dass die Arbeitswelt sich ins Positive verändern wird, ja. Solange der Mensch im Mittelpunkt steht. Jedenfalls, ja, ich denke, wir werden sehr, sehr viel Hyperautomatisierung sehen. Ja, also mehr Roboter, Stichwort RPA, für repetitive Arbeit. Ich meine, mittlerweile ist es ja fast gang und gäbe, ja, aber das wird sich intensivieren. Das Thema KI ist allgegenwärtig und also in manchen Bereichen, aber es wird, glaube ich, allgegenwärtig in Produktions- und Fertigungsprozesse. Der menschliche Eingriff wird, glaube ich, hier drastisch reduziert. Ein anderes spannendes Thema ist Mixed Reality. Ich glaube, dass Mixed Reality zur Realität wird. Also man redet, also man sagt heute, dass die großen Brillen ein Blocker, ja, für Virtual Reality und Augmented Reality ist, aber man sieht auf dem Markt, dass es mittlerweile Startups gibt, die an schlichte kleine Brillen arbeiten, die mit der Iris steuerbar sind. Also ich denke, das wird sich durchsetzen. Ja, und last but not least, Digital Euro. Also das rückt immer näher und angesichts immer leistungsfähigerer und energieeffizienter Chips, ich glaube, die Blockchain wird eine Renaissance
erfahren.
Erleben. Ja.
Ja, viele der Themen, die du gerade angesprochen hast, dazu gibt es ja tatsächlich auch schon Podcasts, also mit dem Thema AI oder auch Metaverse. Ja, habe ich mich ja dieses Jahr tatsächlich hier im Podcast auch schon beschäftigt. Zum Thema Blockchain habe ich tatsächlich noch nichts gemacht. Das ist vielleicht ein guter Hinweis, weil du gerade sagst, das wird eine Renaissance erfahren. Für mich, also ich habe mich schon mit der Blockchain beschäftigt, vor, weiß nicht, 10 Jahren oder sowas, da gab es so die ersten großen Fragestellungen. Ich habe ja bei einem ganz großen Prüfdienstleister auch gearbeitet und da war immer die Frage zum Beispiel, wie kann man sicherstellen, dass Zertifikate oder auch Lieferketten in irgendeiner Weise überwacht werden und nicht in irgendeiner Weise korrumpiert werden können. Und da spielte das natürlich eine große Rolle. Aber ja, vielleicht kommt die Blockchain, weil für mich ist das irgendwie so eine Standardtechnologie geworden. Ja, die ist halt da und die wird hier und da eingebaut, ohne dass man jetzt großartig drüber redet. Aber ja, vielleicht gibt es nochmal ganz neue Anwendungsfälle für Blockchain oder Blockchain-ähnliche Lösungen. We will see. Aber ein Podcast ist es auf jeden Fall wert, denke ich mal. Von daher erstmal, Aida, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Einblicke, deine Sichtweisen auf das Thema Digitalisierung und auch Change-Prozess. Und ganz wichtig, und das hat mich jetzt auch sehr gefreut, weil du es ja immer wieder betont hast, der Mensch steht natürlich im Mittelpunkt von all dem. Egal, ob wir jetzt KI, Metaverse oder sonst irgendwelche anderen Technologien in Zukunft noch einführen, umso wichtiger, dass man den Mensch und das, was sozusagen der Mensch im Unternehmen ausmacht, auch nach wie vor berücksichtigt und den auch entsprechend mit einbindet. In dem Sinne also nochmal vielen lieben Dank.
Ja, absolut. Vielen, vielen Dank für die Einladung, André. Hat Spaß gemacht. Ja,
danke dir auch. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Danke.